Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Karfreitag. Wir versuchen es auszuhalten, uns dem auszusetzen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Aber das Wichtige ist doch, dass wir sagen, er ist für uns gestorben. Was steckt da dahinter? Der Evangelist Johannes erzählt das, was damals geschehen ist, so, dass man denkt, da hat Gott immer noch die Fäden in der Hand. Bei allem, was Menschen denken, das machen wir, das haben wir hingekriegt. Das ist eine interessante Spur und dieser Spur im Johannesevangelium geht diese Predigt nach. Sie hören zuerst den Predigttext und dann die Predigt. Gute Impulse beim Zuhören wünscht Ihnen Andreas Ross.
Ich lese den Bericht von Jesu Kreuzigung aus dem Johannesevangelium, Kapitel 19. Pilatus überantwortete ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht der Judenkönig, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der Judenkönig. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock. Der aber war ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Hysop und hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied.
Manche Filme schaue ich mir x-mal an, liebe Gemeinde, natürlich die, die mir richtig gut gefallen. Und dazu gehört ein alter Actionstreifen, Armageddon hieß der, fast 30 Jahre alt. Den kennt kaum noch jemand, mit so Bruce Willis und noch ein paar anderen dazu. Und der Inhalt ist ganz schnell erzählt: Ein Meteorit rast auf die Erde zu und die NASA schickt dann ein Raumschiff hoch mit einem Spezialteam und die sollen dann eine Bombe platzieren auf den Meteoriten und den zersprengen, damit er nicht auf die Erde stürzt, sondern vorbeifliegt. Logisch, dass das klappt. Aber der Punkt ist, am Schluss versagt der Fernzündemechanismus. Und das heißt, einer muss auf dem Meteoriten zurückbleiben und von Hand auf den Knopf drücken. So viel zum Thema Technik. Und alle anderen fliegen dann zurück und die kommen natürlich davon, aber der eine, der opfert sich für alle anderen auf, damit die anderen weiterleben können. Und die ganze Menschheit wird durch die Tat dieses einen Menschen gerettet. Hat mir sofort eingeleuchtet. Einer opfert sich auf für alle. Logisch, das mit dem Meteoriten, das wird ja jeder von uns machen. Aber ich finde, beim Tod von Jesus ist das nicht so unbedingt logisch nachvollziehbar. Wo ist da die globale Katastrophe, die diese Rettungstat notwendig macht? Ja, wir sagen, das ist die Sündverfallenheit der Welt, aber das ist ja nicht unbedingt einleuchtend. Und was, das ist ja schon 2000 Jahre her, warum immer noch? Das ist nicht so leicht. Was bedeutet es uns, dass Jesus so gestorben ist? Ich habe den Verdacht, dass ich Ihnen die Antwort heute schuldig bleiben werde. Ich will aber mal mich rantasten an die Sache, und zwar über das, was Johannes erzählt hat. Wie Johannes berichtet vom Tod von Jesus. Der Spur will ich nachgehen. Und Sie merken, ich werde heute mal folgende Auslegungsmethode anwenden. Wenn man einen Text in der Bibel hat, eine Geschichte, die mehrfach vorkommt, dann schaut man mal nicht nur darauf, was die Geschichte sagen will, sondern auf die Unterschiede in der Erzählung. Die Frage ist, was würde uns fehlen, wenn es diese Erzählung von Jesu Tod im Johannesevangelium nicht gäbe? Das ist die Leitfrage. Und da gibt es tatsächlich was. Da gibt es sogar zweierlei. Zuerst einmal die Sache mit dem Schild über dem Kreuz von Jesus, auf dem Inri draufsteht, also Jesus von Nazareth, König der Juden, heißt es ja auf Deutsch. Und zum anderen dann, also nicht die Sache mit dem Schild an sich, die steht in jedem Evangelium, dass da dieses Schild drüber gehängt wurde. Aber dass es einen Streit gab über dieses Schild, das steht nur bei Johannes. Und das andere, was dann nur bei Johannes steht, ist diese Sache mit seiner Mutter Maria und dem Lieblingsjünger, von dem ich mal ausgehe, das war Johannes. Ich nenne es jetzt mal einfach so, weil Johannes schreibt nirgendwo, wie sein Lieblingsjünger heißt. Diese beiden Szenen sind es und denen will ich jetzt mal nachgehen. Was sagen diese beiden Szenen über den Tod von Jesus? Fangen wir vorne an bei dem Schild, das auf dem Kreuz oben hingenagelt war, mit dem Jesus gekreuzigt wurde. Jesus von Nazareth, König der Juden. Da wird erzählt Johannes, dass da Jesus schon am Kreuz hing und das Schild hat er oben hinnageln lassen. Und dann kamen aber die Leute, die dafür gesorgt haben, dass Jesus stirbt, nochmal zu Pilatus und sagten, mach ein anderes Schild hin, schreib nicht Jesus von Nazareth, der König der Juden, sondern schreib hin, da hängt der Typ, der behauptet hat, er sei der König der Juden. Und Pilatus lässt das an sich abperlen, denn der war ein Römer, dem war es vollkommen egal, was die Juden für eine religiöse Auseinandersetzung hatten mit ihrem König der Juden. Das war ihm völlig wurscht. Für ihn galt allein die politische Aussage. Da hat sich einer zum Aufrührer aufgeschwungen und wollte mich stürzen. Und das hat er da hingeschrieben. Deswegen hat Pilatus geantwortet, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Punkt. Fertig. Aus. Und so bleibt es auch. So erzählt Johannes. Und wissen Sie, ich staune darüber. Jetzt hängt Jesus wehrlos am Kreuz und dann sind die Leute, die ihn loshaben wollten, immer noch nicht zufrieden. Jetzt karten sie nochmal nach und wollen noch genau definiert haben, was da auf dem Schild stehen soll. Ja, was ist denn da los? So viel Angst hatten die vor dem, was da auf dem Schild draufsteht. Jesus war festgenagelt, er konnte sich überhaupt nicht mehr wehren. Von dem ging doch keine Gefahr mehr aus, denkt man. Nein, haben die gedacht. von dem geht immer noch Gefahr aus, wenn da draufsteht, das sei der König der Juden. Das war ja gar nicht so. Und ich merke, die Gegner von Jesus bekommen Jesus einfach nicht in den Griff. Selbst dann, als er wehrlos am Kreuz hängt, sie bekommen ihn nicht in den Griff. Und was da auf dem Schild stand, das schreibt Johannes, da stand ja in drei Sprachen, Hebräisch, Lateinisch, Griechisch. Und wissen Sie, also Hebräisch konnten wirklich nur ein paar Leute auf der Welt, die halt in Jerusalem. Aber Lateinisch und Griechisch, das waren im Mittelmeerraum in der Antike die Weltsprachen. Damit hat man ganz, ganz viele Menschen erreichen können, mit Griechisch und mit Lateinisch. Ha, das heißt, wenn das irgendwo in der Zeitung gestanden wäre und rumerzählt wird und geschrieben wird, das haben die meisten Menschen verstanden. Millionen von Menschen konnten das dann mitlesen und mitverstehen, wenn es ihnen vorgelesen wird. So als ob das die ganze Welt anginge, dass hier der König hängt. Ich glaube, Johannes erzählt das so, dass wir spüren, was wir sehen, ist nur ein Teil der Wahrheit. Im Hintergrund hat Gott noch weiter die Fäden gezogen und hat noch weiter dafür gesorgt, dass viel mehr von dem, was die Menschen gemacht haben, der Wahrheit entspricht, anders als sie es gedacht haben. Die Sache Jesu war nicht tot zu kriegen. Und sie ist bis heute nicht tot zu kriegen. Sonst würden wir hier nicht hier in der Kirche sein heute Morgen. Das heißt, Jesus wendet sich an uns heute, an uns und sagt zu uns, ich bin dein König. Und wenn Sie mit Monarchie nicht viel am Hut haben, ich bin dein Heiland, ich bin dein Herr, ich bin dein Retter. Da steckt Gott dahinter, dass das bis heute noch eine Bedeutung hat und dass in uns immer wieder diese Erkenntnis wächst und weiter wächst. Jesus ist für mich gestorben und auferstanden. Also eine uralte Geschichte, aber eine Grundwahrheit des Lebens und heute noch von Bedeutung. Das sieht man an dem Schild, über das die Leute sich immer noch gestritten haben, als es schon hing. Ich gehe weiter zu der zweiten Szene, die Johannes beschreibt, nämlich die von Maria, seiner Mama, und von Johannes, also dem Lieblingsjünger. Er erzählt, wie Maria unter dem Kreuz steht und Johannes auch, und dann spricht Jesus mit ihnen, nur wenige Worte, mehr Kraft hatte er sicherlich nicht, und sagt zu Maria, Johannes ist jetzt dein Sohn. Und er sagt zu Johannes, Maria ist jetzt deine Mutter. Das heißt, er hängt am Kreuz, aber er sorgt noch für seine Mutter, dass die weiterhin versorgt ist und weiß, dass jemand für sie da ist. Eigentlich wäre das der Job von Josef gewesen. Aber ich schätze mal, dass Josef nicht mehr am Leben war zu dem Zeitpunkt, sonst hätte das Jesus nicht so gesagt. Also wissen Sie, das Verhältnis von Jesu Familie zu Jesus, das ist ja sehr zwiespältig gewesen, war sehr ambivalent. Da gibt es einerseits die Geschichten, in denen erzählt wird, wie Maria voll hinter Jesus stand und ihm alles zutraute und ihm vertraute. Bei der Geschichte der Hochzeit von Kana, da sagte Maria zu den Leuten, hey, das ist Jesus, egal was der tut, das macht. Da steckt ganz viel Zutrauen dahinter. Aber es gibt auch die anderen Geschichten, in denen es heißt, die Familie von Jesus, Maria und die anderen Kinder, also die Geschwister von Jesus, waren der Meinung, der Kerl spinnt echt. Also Luther übersetzt, er ist von Sinnen, haben sie gedacht. Was Jesus erzählt hat, wie er gelebt hat, wie er mit den Leuten unterwegs war, dass so viele Leute ihm zugehört haben, da dachte seine Familie, den müssen wir da rausholen, den müssen wir vor sich selbst schützen. Also dieses Verhältnis zwischen Jesus und seiner Familie war schon zwiespältig. Gell? Aber nach Ostern war es doch so, dass sowohl Maria zu der ersten christlichen Gemeinde gehörte, als auch Jesu Bruder Jakobus. Der hatte da eine ganz wichtige Stellung und war geachtet bei den ersten Christen und dazugehört, bis er dann selbst umgebracht wurde. Jakobus, der Bruder von Jesus. Zu Jesu Lebzeiten zwiespältig, nach Ostern eindeutig. Ist das hier, diese Szene, der Wendepunkt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich schaue nur hin und sehe, Jesus weist zwei Menschen aneinander, Maria und Johannes. Er kümmert sich um die, die er zurücklässt. Das heißt, das Kreuz ist der Ort, an dem Beziehungen sich neu finden und sich neu zusammenfügen. Das Kreuz ist der Ort, an dem Beziehungen sich neu aufeinander zuordnen. Und das Kreuz ist der Ort, an dem wirklich kein Mensch verloren geht. Völlig anders als bei uns in der Gesellschaft. Wissen Sie, die Banken haben uns verlassen in Hildritzhausen. Keine Bank mehr. Wie die Leute damit zurechtkommen, ist doch denen egal. Und das ist nur stellvertretend für ganz viele Bewegungen in der Gesellschaft. Immer schaut man nach der Mehrheit und denkt, die, die damit nicht klarkommen, die müssen halt irgendwie das überleben. Aber das Kreuz bei Jesus ist anders. Hier geht keiner verloren. Hier wird niemand zurückgelassen. Jesus sorgt für seine Mutter. Und deswegen denke ich, genauso macht Jesus das heute mit uns, dass er sagt, du stehst am Kreuz, ich sehe dich und ich sehe, was dich bedrückt, ich sehe deine Sorgen und ich bin für dich da. Wieder eine alte Geschichte, aber Gott spricht uns in dieser Geschichte heute noch an. Das haben viele Menschen erlebt, das hat Wilhelm Busch erlebt. Ich meine jetzt nicht den Kinderbuchautor, dem wir Max und Moritz verdanken und noch so viele andere Geschichten, sondern ich meine diesen evangelischen Pfarrer Wilhelm Busch, der ist 1966 gestorben und nach seinem Tod haben die Freunde ein Buch zusammengestellt aus seinen Vorträgen, das hieß Jesus unser Schicksal. Also Wilhelm Busch hat das nicht mehr erlebt, dass dieses Buch auf den Markt kommt. Er war ja schon gestorben. Aber darin wird erzählt, wie er dann von Jesus geredet hat. Und wissen Sie, Wilhelm Busch war in der Nazi-Zeit, hat er sich zur bekennenden Kirche gehalten. Und war natürlich öfters im Gefängnis deswegen. Und so erzählt er von einer Begegnung. Hören Sie mal. Als ich während des Dritten Reiches wieder einmal zur Gestapo bestellt wurde, habe ich in einem Raum warten müssen, in dem lauter Aktenschränke standen. In den Schränken stapelten sich die Aktenbündel zu Bergen und aus jeder Akte hing eine Zunge heraus. Auf diesen Zungen standen die Namen Meyer, Karl oder Schulze, Friedrich. Als ich da so endlos lange warten musste zwischen den Aktenschränken, habe ich Gott gedankt, dass ich mein Leben nicht unter solchen Akten verbringen muss. Und aus Langeweile fiel ich an, die Namen zu lesen. Meyer, Karl, Schulze, Friedrich. Auf einmal lese ich Busch, Wilhelm. Da war ja eine Akte von mir. Mit einem Schlage waren die Aktenschränke nicht mehr langweilig. Das können Sie sich denken. Da war meine Akte. Ich hätte sie schrecklich gern mal herausgeholt und darin nachgesehen, was die Kerle über mich geschrieben hatten. Doch das riskierte ich nicht. Aber ich stand geradezu zitternd davor, meine Akte. Und sehen Sie, so ist es mir mit dem Kreuz Jesu gegangen. Es gab Zeiten in meinem Leben, denen mir nichts langweiliger war als das Christentum. Jeder Dujardin war mir interessanter. Bis zu der Stunde, in der ich zum ersten Mal das Kreuz Jesu richtig sah. Da geht's um meine Akte. Da ist von meiner Schuld und von meiner Errettung die Rede. Seitdem ist das Kreuz Jesu das Interessanteste für mich. Oh, sehen Sie den Mann mit der Dornenkrone an. Er ist der große Lebensretter. Da am Kreuz geschieht Ihre und meine Lebensrettung. Es geht Sie an, auch wenn Sie es noch nicht wissen. So hat Wilhelm Busch erzählt. Jesus stirbt am Kreuz. Das ist eine uralte Geschichte. Aber die Sache Jesu war damals für seine Gegner nicht tot zu kriegen. Sie hatten gedacht, sie hätten gewonnen und sie seien stark. Nee. Und auf der anderen Seite, der Ohnmächtige, der Festgenagelte, hatte die Fäden dennoch in der Hand und wies Maria und Johannes neu zusammen. Das ist das Geheimnis des Kreuzes. So wie es Jesus mit diesen beiden Menschen gemacht hat, so macht er es mit uns. Das ist unsere Akte. Es geht um uns. Und deshalb ist das Kreuz kein verstaubtes, kein bedeutungsloses Überbleibsel aus längst vergangenen Zeiten, sondern es ist das Zeichen des neuen Lebens in Christus. Auch für uns. Auch heute, an diesem Karfreitag. Amen.